Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum neuen Wein am Sonntag. Heute ist der 10. Juni 2018 und nachdem es in den letzten Folgen ja vor allen Dingen um klassische Weine aus den französischen und teilweise auch deutschen Anbaugebieten gab, geht es heute mal um einen Wein, bei dem man ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen muss. Nicht unbedingt stilistisch gesehen, aber geografisch gesehen, denn dieser Wein kommt aus Kalifornien. Kalifornien ist ein riesiges Weinbaugebiet, deutlich größer als der gesamte deutsche Weinbau. Kalifornien selber ist von der Fläche her auch größer als Deutschland. Also es ist einfach eine große Dimension an Fläche und eben auch an Weinbaufläche, die einen dort in diesem Staat erwartet. Das ist der drittgrößte Flächenstaat in den USA und ist mit Abstand der wichtigste Weinbaustaat in den USA, auch wenn es mittlerweile ja diverse andere Weinbaugebiete gibt. Die bekanntesten sind Finger Lakes, Oregon zum Beispiel, ist mittlerweile sehr bekannt. Aber es gibt auch in anderen Staaten ganz viele kleine Flächen, wo ausprobiert wird, was man in Deutschland so überhaupt gar nicht mitbekommt normalerweise. Kalifornien ist ab Mitte der 70er Jahre für seine Weine bekannt geworden. Es gab so eine Hochphase, auch im Export nach Europa in den 80er, 90er Jahren. Das hat sich so ein bisschen erledigt, weil sich doch Trinkgewohnheiten verändert haben. Gerade auch hier in Europa sind die kalifornischen Weine, die typischen kalifornischen Weine, nicht mehr so hoch angesehen und man findet sie relativ selten. Der typische kalifornische Wein, den wir uns erwarten oder von dem wir ein Bild haben, ist eigentlich einer, der von allem sehr viel hat. Ein Wein, der extrem viel Frucht hat, der viel Saftigkeit hat dabei, der aber eben auch relativ viel Alkohol hat, der viel Holz hat und der tatsächlich eigentlich auch immer so etwas wie eine reife Süße in sich trägt. Es ist kein Zufall, dass der bekannteste und am meisten verkaufte Chardonnay Kaliforniens von Kendall Jackson seit den 1980er Jahren ein Wein ist, der wirklich genau diese reife Chardonnay-Frucht hat, von reifer Birne, teilweise Ananas, der eine sehr, sehr buttrige Art hat, dem man das Holz eben anschmeckt sozusagen, wo viel Holz drin ist und der gleichzeitig auch noch halbtrocken ist. Also wo nicht nur eine reife süße Note und vielleicht auch eine alkoholisch süße Note drin ist, sondern wo tatsächlich auch Restsüße drin ist. Die negative Konnotation ist sozusagen, dass der kalifornische Wein der Coca-Cola-Isierung des amerikanischen Geschmacks unterliegt. Da ist mit Sicherheit auch was dran, weil der amerikanische Kontinent sozusagen und die USA im Speziellen natürlich der Hauptabsatzmarkt für kalifornische Weine sind. Und wenn man eben in die Breite schaut, und man bekommt natürlich hier im Supermarkt Weine von Gallo beispielsweise, dem größten Weinproduzenten der Welt, dann wird genau dieser leichte Coca-Cola, diese süße, weiche, plüschige Art von Wein natürlich dort abgefüllt und angeboten. Man findet diese Art von Wein allerdings auch eben in den teuren, seltenen, großen, schweren Weinen. Da ist dann nicht mehr der Restzucker drin, aber man hat eben auch diesen starken Alkohol, diesen starken Einsatz von Holz sehr gerne. Da entstehen Weine, die kräftig sind, die von vornherein sehr ausdrucksstark sind, die auch durchaus komplex sein können, aber die eben mit Wucht daherkommen. Das gefiel einigen Weinfreunden in Kalifornien mit der Zeit nicht mehr so besonders gut und es gibt eine zunehmend größere Zahl von Menschen, von Weinmachern, von Sommeliers, die versucht haben, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Zwei Protagonisten dieser Szene, die diesen fetten Wein etwas entgegenstellen wollten, sind Rajat Pal und Sashi Murman. Rajat Pal ist ein in Kalkutta geborener Sommelier, der ursprünglich Hotelfach gelernt hat, der irgendwann nach New York gekommen ist und am Culinary Institute of America am Hyde Park, das ist so eine der Institutionen in der ganzen Szene in den USA, eben seine Sommelier-Ausbildung genossen hat und von dort aus dann nach San Francisco gegangen ist und eine Karriere gemacht hat als Sommelier. Erst im Rubicon, was ein ziemlich angesagtes Restaurant dort war oder ist, dann im The Fifth Floor, und er ist dann Chef-Sommelier geworden, Head-Sommelier nennt man das so schön, in der Michael Miner Group. Das ist eine Gruppe von, ich glaube, 20 Restaurants, mittlerweile über die USA verteilt, vom Chef, also vom ursprünglichen Koch Michael Miner, der zusammen mit dem ehemaligen Tennisstar Andre Agassi diese ganze Gruppe an Restaurants eben eröffnet hat. Und Rajat Pal hat diese ganze Sommelier-Sektion der Restaurants geleitet, hat eben auch den Einkauf sozusagen zentral gesteuert, ist also einer der tatsächlich führenden und wichtigsten Sommeliers, aber auch Impulsgeber dieser ganzen Szene geworden. Rajat Pal ist, wie sollte es anders sein, ein großer Burgunder-Fan, und der hat so ein bisschen daran gelitten, dass man in den USA Burgunder auf einem Niveau, wie man sie eben in Burgund selber findet, in den USA kaum findet, obwohl das auch möglich sein müsste, zumindest so ein Niveau, ein Oberklasse-Niveau da zu erreichen. Es gibt natürlich Weinmacher, so wie Jim Clendenin zum Beispiel, der sehr gute Pinots und Chardonnays macht, aber Rajat Pal wollte einfach auch nochmal eine andere Stilistik da reinbringen. Und er hat dann Sandy Murman kennengelernt. Sandy Murman ist ein Weinmacher, der diesen Weg schon verfolgt hat. Der hat beim OJ Vineyard angefangen, bei Stoltman weitergemacht. Das sind so zwei Weingüter, die diesen eleganteren und auch schon so ein bisschen kühleren Stil verfolgt haben. Und die beiden haben sich dann noch einen dritten reingeholt, Charles Banks. Der ist groß geworden mit dem Weingut Screaming Eagle. Das ist so eines der Top-Weingüter mit einer ganz kleinen Menge an produzierten Weinen, die aber eben mit zum teuersten gehören. Und es ist das teuerste, was man in den USA an Wein kaufen konnte oder kaufen kann. Der hat sich halt mittlerweile darauf verlegt, in Weingüter zu investieren. Die haben den als Investor mit reingenommen, um ein eigenes Weingut in Kalifornien zu etablieren, nämlich Sandy Wines. Das war 2010. Sie haben einige Weingärten pachten und kaufen können, und diese Weingärten liegen alle ziemlich nah, also in Sonoma Hills, Santa Rita Hills, ziemlich nah am Pazifik und so hoch wie möglich. Also sie liegen meistens so auf der Kuppe, wo sie praktisch das ganze Wetter vom Pazifik auch abbekommen. Aber eben tatsächlich auch das kühlende Klima, die kühlenden Winde vom Pazifik abbekommen, um so einen Wein erreichen zu können, eine Reife erreichen zu können. Natürlich auch mit sehr viel Weinbergsarbeit, mit intensiver Weinbergsarbeit, um zwar die Komplexität und Eleganz in die Weine zu bekommen, aber eben gleichzeitig auch die Frische. Also etwas, was man einfach in den meisten Weinen, die dort entstehen, nicht hat. Der bekannteste Wein des Weinguts ist der Benchrock. Das ist ein Chardonnay aus der Einzellage Benchrock, also das ist ein Benchrock Vineyard. Es ist eben einer dieser kalkigen, tonigen Weinberge, die on top of the hill liegen, also oben auf den Santa Rita Hills. Und das ist mittlerweile ein Wein, den aus den Fingern gerissen wird. Also es ist ganz schwer, überhaupt an die Flaschen ranzukommen. ist meistens sehr schnell, wenn nicht direkt ausverkauft. So war es auch in diesem Fall. Es gibt noch zwei, drei andere Einzellagen Chardonnay, auch sehr gut. Aber ich habe mich heute mal verlegt auf den Santa Rita Hills Chardonnay. Das ist sozusagen der Appellationswein, also der Wein, wo die Frucht sozusagen aus den anderen Weinbergen verteilt in diesen Wein hineinkommt. Und es ist der 2015er Jahrgang. Und der 2015er Jahrgang zeichnet sich eigentlich dadurch aus, sagt Roger Parr, dass es ein deklassifizierter Benchrock ist. Also fast die gesamte Frucht für diesen Wein kommt aus dem Benchrock. Und während das für den Benchrock eben in diesem 2015er Jahr eine noch kleinere Menge gegeben hat, ist eben der größere Teil in den Santa Rita Hills Chardonnay eingeflossen. Das ist für den Wein selber noch mal eine zusätzliche Aufwertung. Also der Wein selber ist schon bekannt eigentlich für sein extrem gutes Preis-Genuss-Verhältnis. Und im 2015 ist es vielleicht einfach noch mal besser. Der Wein wird, wie alle Weine, spontan vergoren. In diesem Fall in 80% Stockinger Fässern aus Österreich. Das ist so, Stockinger ist so der heiße Scheiß sozusagen unter den modernen Weinmachern, die eben tendenziell für so eine kühlere, elegantere Stilistik stehen und auch eben für biologisch, biodynamisch erzeugte Weine. Das passiert hier bei Sandy auch, ist aber nicht zertifiziert. Also 80% Stockinger Fässer, 20% gebrauchte François Frère Fässer aus Frankreich, alle in 500 Liter Größe, in sogenannten Puncheons, wie die Amerikaner, Australier, Neuseeländer sagen. Der Wein liegt 10 Monate in diesen Fässern und wird dann umgefüllt in Edelstahl und reift da dann nochmal 6 Monate. Und den Rest eben der Zeit auf der Flasche. Wir haben jetzt 2018, also es ist ein 2015er Jahrgang, der also schon genügend Zeit hatte, ein Stück weit zu reifen, bevor er eben in den Verkauf kommt. Was typisch ist für die Weine von Sandy, ist, dass man das Holz nur sehr begrenzt spürt. Also es ist nie dominierend. Nie. Es ist eher strukturierend, sozusagen ein irgendwie impulsgebend sozusagen. Es ist, sorgt eben für die eine gewisse Cremigkeit, für eine Mikrooxidation im Wein, aber nie für eine Holzdominanz, worin sich der Wein eben auch schon von vielen anderen unterscheidet, die in diesem Gebiet Kaliforniens entstehen. Ich rieche mal rein. Ja, und was man im Glas hat, was ich jetzt hier im Glas rieche, das ist sehr typisch für diesen Sandy-Stil. Da ist ganz viel Zitrusfrucht drin. Vor allem so ein Zitronenabrieb. So eine Zitrusfrucht, die zwischen Zitrone und Limette liegt. Also so eine Meier-Zitrone sozusagen. Das ist kühl. Das ist minzig, das ist blütig, also es sind so weiße Blüten mit drin. So ein bisschen was von Austernschale, also wie so eine kalkige, salzige Note, so ein bisschen Meeresbrise ist da mit drin. Mandeln würde ich sagen und definitiv Ananas. Eine so eine gerade reif gewordene Ananas, die doch eine Wärme auch reinbringt in den Wein. Und eben natürlich eine Exotik. Und darüber liegt so ein leichter Hauch von Flint, also so ein bisschen Knallplättchen. Und das hat man tatsächlich in den Weinen immer. Es ist also diese Reduktionsnote, die ich persönlich sehr sexy finde, wenn sie nicht zu ausgeprägt ist. Dieses Feuersteinartige, was den Wein eben begleitet. Sashi Moman sagt, Das ist, war ein relativ warmer Jahrgang dort. Das merkt man so ein bisschen an der exotischen Frucht, die man auch im Gaumen hat. Auch hier ist die Ananas wieder mit dabei. Da kommt ein bisschen Steinobst mit. Es ist Grapefruit, reife Grapefruit mit dabei. Aber auch wenn wenn sozusagen der wärmere Jahrgang für eine schöne Reife sorgt, ist es trotzdem in keiner Weise breit. Also der Wein ist frisch. Der ist sehr saftig. Der ist kräftig, also der hat Power, hat aber gleichzeitig 12,5% Alkohol, also absolut im Rahmen. Also in der Gegend entstehen auch gerne mal Chardonnays mit 14 oder 14,5% Alkohol. Das hat er hier gar nicht. Alkohol spürt man sozusagen in der Form überhaupt nicht. Der Wein hat eine schöne, reife, prägnante Säure, sehr schön eingebunden in das Ganze. Auch hier wieder, wie bei so vielen Weinen, die ich aktuell sehr gerne trinke, dieses leicht salzige mit dabei, was so schön trinkflussfördernd ist. Und auch am Gaumen ist da diese leicht flintige, eher rauchige Note. Der Wein ist sehr balanciert. Ich finde ihn bei der Kraft, die er hat, bei der Expressivität, die er hat, sehr elegant und hat eine tolle Länge. Es ist eigentlich ein Bomben-Chardonnay, finde ich. Also es ist so eine Balance zwischen burgundischer Eleganz und so einer leichten Kalifornien-Exotik mit drin, die wirklich sehr, sehr attraktiv ist. Und vor allem, wenn man dann sieht, dass der Wein 23,70 kostet, finde ich, also es ist natürlich ein Preis für einen Wein, aber es ist kein Preis für einen guten Chardonnay oder einen sehr guten Chardonnay. Und ich finde, gerade wenn man den auch nochmal im Vergleich sieht zu den Lagen-Chardonnays, die mit natürlich nochmal eine Schippe drauf sind, sonst würde das ja keinen Sinn machen. Aber dann hat man hier einen extrem guten Einstieg in die Stilistik des Weinguts. Besser geht's kaum, meiner Meinung nach. Und es ist ein Wein, der jetzt schon eben sehr attraktiv ist. Es ist jetzt kein Wein, den man unbedingt wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Jahre noch in den Keller legen muss. Beim Benchrock zum Beispiel sollte man das zumindest über die nächsten 5 Jahre nochmal machen. Und hier hat man irgendwie einen direkten Genuss, der aber eben einfach eine ganze Bandbreite bietet. Also das ist schon sehr cool. Ja, und reiht sich so ein bisschen ein in das, was sich gerade eben zwar in einer kleinen Form, wenn man jetzt die Gesamtproduktion in Kalifornien anschaut, in einer kleinen Form passiert, aber doch mit immer mehr Protagonisten. Also Rajapar und Sandy Moorman haben neben Sandy Wines auch noch die Domaine de la Côte gegründet, wo vor allem Pinot Noir erzeugt wird. Dann haben sie in Oregon Evening Land zwar nicht übernommen, aber arbeiten dort beratend und machen dort im Wesentlichen die Weine. Sashi Moorman hat mit Pierre Drassassi ein Syrah-Weingut gegründet. Dann gibt's Arno Roberts und die Hirsch-Vineyards und Cobb und Jamie Cutch und so weiter. Das sind also eine ganze Reihe von Leuten, die da sozusagen neu im Spiel sind und in den höheren Lagen einfach Cool Climate Weine erzeugen, auf einem ziemlich coolen Niveau, ehrlich gesagt. Ja, den Wein gibt's in der Bacchus-Vinothek bei Michael Grimm. Der war, glaube ich, der Erste der die Weine nach Deutschland geholt hat vor ein paar Jahren und doch relativ schnell auch hier einige führende Sommeliers überzeugen konnte, weil es eben nicht so einfach ist, kalifornischen Wein unter die Leute zu bringen. Da gehört viel Arbeit zu, weil das sozusagen ein mit solchen Weinen so ein kleiner Paradigmenwechsel ist. Der Wein kostet 23,70 Euro. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube, ich muss mir davon noch ein paar Flaschen zulegen, weil der Wein einfach zu gut ist. Ja, das war mein Wein an Sonntag. Ich werde dieses letzte Glas, was ich von der Flasche habe, auf Anthony Bourdain trinken. der sich in dieser Woche das Leben genommen hat. Ein Farewell an einen der großen und ich finde inspirierendsten Menschen in diesem ganzen Food and Wine Business. Ja, es ist ein großer Verlust, kann man nicht anders sagen. Bis dann.